Ich habe eine Zeit durchlaufen, die war vielleicht nicht immer schön, aber das war auch eine Zeit, in der ich ganz viele tolle Sachen erlebt habe. Ich kann dem nicht so viel Negatives abgewinnen, außer dieses Wort, das Krebs bedeutet.
Das Mikro für dich, ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Vie. Mein Name ist Jitza Schmidt und heute haben wir einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Sie ist loyal und verbindlich. Wenn sie dich antrifft, hat sie immer Zeit für ein kurzes Gespräch, ein ehrliches Fragen, wie geht es dir? Oder gewährt selbst einen Einblick in ihre Situation und ihren Gedanken. Sie ist mutig, heute hier zu sprechen. Sie weiß um die Würde und Wert eines jeden Menschen, besonders um den Menschen, der ihr Nächster ist. Hallo Claudia.
Ja, hallo Tietze.
Schön, dass du heute hier bist.
Ja, danke, dass ich kommen durfte.
Sehr gerne. Claudia, dein Lieblingsgetränk ist Wasser mit viel Kohlensäure. Tabea hat es dir hergestellt. Lass es dir schmecken. Was genau schmeckt dir an Wasser mit viel Kohlensäure?
Ja, es geht nicht um die viele Kohlensäure, sondern dass ein bisschen Kohlensäure auf jeden Fall drin ist, weil ganz still, ja, das schmeckt mir nicht ganz so gut, aber mit ein bisschen Kohlensäure schmeckt jedes Wasser irgendwie für mich auch mal anders.
Ach ja.
Ja, also es gibt bei Wasser schon Geschmacksunterschiede, finde ich.
Und da schmeckst du auch raus, auch unbewusst raus. Du bist ja im Restaurant oder jetzt hier, du kriegst was. Oh, das ist anders.
Das ist ein anderes Wasser.
Ja. Ach krass.
Ja.
Ist mir persönlich noch nie so aufgefallen. Schön, cool.
Ja, da ich wenig mit Geschmack trinke, also außer den Kaffee, ne?
Ja.
Merk ich das schon, ja.
Cool. Ich erinnere mich daran, als wir uns zum ersten Mal gesehen hatten, da hattest du gerade deine erste Chemo hinter dir oder du warst mittendrin, wenn ich mich richtig erinnere, Claudia?
Also ich glaube, ich hatte keine Haare mehr. Demzufolge könnte es schon die zweite gewesen sein.
Weißt du, wann das war?
Aber das war doch nicht unser erstes Mal.
Das war doch, okay.
Wir haben uns vorher schon mal, bevor ich von meiner Krebserkrankung gehört habe.
Da ist deine Erinnerung 20-fach besser als meine. Ich weiß, wir hatten
ganz
E-Mail-Kontakt.
Ganz Anfang der Villa Vie,
ja.
Haben wir uns schon mal
gesehen auch?
Gesehen und gesprochen.
Okay,
ja.
Stark. Wie ist deine Erinnerung?
Ja, wir hatten ein langes Gespräch. Das war sehr interessant.
Und seitdem sind wir im Kontakt, ne?
Ja.
Also sporadisch, aber gleichbleibend verbindend, oder?
Also ich folge euch sehr interessiert. Ich finde, du machst eine tolle Arbeit und das ist wirklich gesegnet auch.
Hey, vielen Dank. Und du gehörst mit zu den Menschen, die im Guten und im Schönen mit der Villa Vie verbunden sind.
Ja.
Das heißt, du bist an Krebs erkrankt.
Ja, kann man so sagen. Viel mehr weiß ich da im Moment nicht, dass es anders wäre.
Wie ist deine Diagnose oder wie ist...
Ja, die Diagnose war ein diffuses, großzelliges B-Zell-Lymphom. Die habe ich im März 22 bekommen.
Kannst du dich an den Moment erinnern, wie das war?
Ja, darüber habe ich nachgedacht, ob es den Moment oder mehrere Momente gibt. Also was auf jeden Fall sehr interessant war, war, dass ich hatte immer einen ziemlich herausragenden Bauch. Und oft haben mich Leute angesprochen und haben gesagt, meine Güte, du bist so schmal, aber du hast einen Bauch. Mhm. Was ist denn da los? Ne? Und es hat mich auch irgendwo ein Stück weit verletzt und auch geärgert. Und habe halt auch viel Sport gemacht und auch speziell für den Bauch. Und irgendwie hat sich da nie was verändert. Und ich habe den Arzt gewechselt und habe dann irgendwann zu meinem Hausarzt gesagt, bitte schauen Sie doch mal genauer hin. Der Verdacht war immer, dass meine Leber nicht richtig arbeitet. Gut, dass ich eine Fettleber habe, das wusste ich. Aber dass das so krass ist, dass da irgendwie sich das Fett, wie er meinte, also er meinte ungünstige Fettverteilung, habe ich gesagt, okay, mag ja sein, aber gucken Sie mal, wie hart der Bauch an der Stelle ist. Na gut, wir können ja mal einen Ultraschall machen. Und dann hat er einen Ultraschall gemacht und ist dann von der Leber, die er erstmalig untersucht hat, dann woanders mal durch den Bauch gerutscht und plötzlich wurde er ganz still. Und dann hat er, oh, eine Raumforderung. Da habe ich ja Raumforderung, was ist denn Raumforderung? Ich wusste überhaupt nicht, was eine Raumforderung ist. Ja, das kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Ich würde mal sagen, ich überweise sie mal oder beziehungsweise machen sich mal einen Termin in der Radpraxis. Ja, da habe ich jetzt gedacht, okay, Raumforderung kann ja alles Mögliche sein. Habe auch gar nicht weiter drüber nachgedacht. Hatte aber 2 Tage später einen Termin bei einer Gastrologin. Den hatte ich schon viele Wochen vorher gemacht und da saß ich dann und sie hatte den Bericht von meinem Arzt, kannte den schon und hat dann auch nochmal einen Ultraschall gemacht und hat gesagt, sofort ins Krankenhaus. Wie sofort ins Krankenhaus, habe ich gesagt. Ja, wir nehmen jetzt hier sofort Blut ab und Sie stellen sich bitte sofort im Krankenhaus, im Petruskrankenhaus vor. Ich überweise Sie jetzt, Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Wie? Und dann wurde ich hektisch, weil das war dann jetzt doch ein bisschen ernster. Ne? Mhm. Ja gut, also sofort ins Krankenhaus bedeutet, ich bin dann ins Krankenhaus, wurde da dann nochmal vorstellig und dann hat man mir erzählt, was sie erstmal machen. Sie müssen von dieser Raumforderung erstmal eine Probe nehmen. Ja, das haben sie dann gemacht und ich glaube, das war Ende des Monats März. Das dauert ja immer, bis man... Ne, man läuft dann mit so einer Diagnose rum und läuft damit rum. Ja, dann haben die von dieser Raumforderung dann eine Probe genommen. Und die wurde dann eingesteckt und das hat dann auch nochmal ewig gedauert. Ja, ich bin dann, glaube ich, 1 oder 2 Tage im Krankenhaus gewesen. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Mhm. Und das Problem war, hinterher konnte ich mich überhaupt nicht bewegen. Also ich konnte meinen Bauch nicht mehr knicken. Dann haben diese 3 Löcher, die ich dann in meinem Bauch hatte, die haben sich dauernd entzündet. Also es war Katastrophe. Das war die ganz schlimme Zeit in diesem ganzen Prozess.
Ja.
Und da wusste ich ja noch gar nicht, was ich überhaupt richtig habe, ne?
Ja, und wie du gerade sagst, dann hat man ein Wort, Raumforderung oder eine Diagnose und rennt damit rum. Und das sind ja Zeiten. Ja. Also, und das ist ja auch eine Ungewissheit.
Also, dass das schon irgendwie ein Tumor war, das war schon klar. Aber es gibt ja auch gutartige Tumore, ne? Ja, und als dieses Ergebnis dann da war, dann hatte ich ja einen Termin in der Onkologie. Vielleicht noch eine kleine Story parallel. In dieser Zeit ist mein Sohn auch aufgeschnitten worden. Er hatte nämlich einen Abszess am Steißbein und meine Tochter und ihr Freund haben Schimmelprobleme in ihrer Wohnung gehabt, haben dort gekündigt und haben in der Zeit 3 Monate bei mir gewohnt. Das heißt, ich war richtig gut umsorgt, ne? Weil ich konnte gar nichts mehr. Mhm. Ich lag nur da und hatte Schmerzen und konnte meinen Bauch nicht knicken. Das heißt, ich kam so gut wie gar nicht aus dem Bett, weil ich meinen Bauch nicht knicken konnte. Ich wusste nicht, wie ich aufstehen sollte. Naja, und dann kam dieser Termin in der Onkologie. Und dann, ach, das fand ich irgendwie so ganz schrecklich. Dieser Arzt hat dann gesagt, also dieser Professor, also wissen Sie, wenn ich mir einen Krebs aussuchen könnte, dann würde ich Ihren nehmen. Also nachdem er mir dann gesagt hat, was ich habe. Ne? Und aber damit wir nochmal ganz genau wissen, dass er auch nicht irgendwo an anderen Stellen noch da ist, müssen wir jetzt noch eine Knochenstanze machen. Ja. Hatte ich schon mal gehört. Mhm. Aber da machen sich keine Sorgen, das ist wie ein Zahnarztbesuch. Ja, das war es nun leider wirklich nicht. Knochenstanze und in der Situation, ich kam aus dem Nachtdienst, saß im Flur. Die haben kein Beruhigungsmittel gegeben, nichts, gar nichts. Die haben nur die Betäubung örtlich gemacht und ich habe gedacht, ich bekomme in 10 Minuten ein drittes Kind. Mhm. Also von dem Moment an war das Verhältnis sehr gestört. Und mein Glaube an diese... Ja, in dieses Krankenhaus oder beziehungsweise überhaupt an, das ist alles so richtig, wie es läuft, der war auf jeden Fall weg.
Mit diesem Moment, wir müssen noch eine Knochenstanze machen, wie heftig das letztlich für dich war und wie es dir kommuniziert wurde?
Mhm. Ja, da habe ich irgendwie, ich habe den Ärzten nicht mehr vertraut. Mhm. Die junge Ärztin, die diese Knochenstanze gemacht hat, war auch meine Onkologin, die mich betreute. Ne? Und dann habe ich hinterher auch zu ihr gesagt, also wissen Sie, das, was sie da gemacht haben, das ist so schrecklich gewesen. Ich wünsche einfach für alle, die danach kommen jetzt, dass sie einfach sensibler sind. Sie können doch nicht einfach so, ohne mir Beruhigungsmittel zu geben oder ohne Alternativen, sie haben doch gesehen, sie haben mich 1 Stunde auf dem Flur sitzen lassen oder noch länger. Ich kam aus dem Nachtdienst, ja, und dann sowas. Also ich finde, das war sehr unsensibel. Und da hat sie sich für entschuldigt. Es war ja sehr unangenehm. Also zumindest für alle, die danach kamen.
Ja.
Ich glaube, war sie jetzt ein bisschen sensibler in der Sache.
Okay, und hatten die Ärzte das als notwendig erachtet, die Untersuchung als solches?
Ja, weil sie wissen wollten, ob gegebenenfalls im Knochen auch Krebszellen sind. Aber das war zum Glück nicht der Fall, bis dato.
Bis dato?
Bis dato.
Wie ging es weiter?
Ja, die haben dann mit mir alle 14 Tage eine Chemo gemacht. Ich habe 6 Chemotherapien bekommen und es war ja mitten in der Corona-Zeit. Das heißt, vor jeder Chemotherapie wurde auch immer ein PCR-Test gemacht. Der musste mal einen Tag vorher gemacht werden. Und ich kann sagen, dass ich bei jedem PCR-Test eine Corona-Belastung hatte. Nur 2 Chemotherapien sind ohne Corona-Belastung gelaufen. Das heißt, ich hatte fast immer ein Einzelzimmer, wenn ich die Chemotherapie bekommen habe, weil sie mussten sie ja irgendwie durchführen. Mir ging es ja auch gut. Und ja, eine haben sie tatsächlich nochmal einen Zyklus rausschieben müssen, weil die Viren, also die können ja da die Virenbelastung immer sehen, wie hoch die war, hatten sie dann doch ein bisschen Sorge und haben es etwas verschoben. Ja, also 6 Chemos, 8 Antikörper und 25 Bestrahlungen habe ich bekommen.
Wow, in einem Zeitraum von?
Ganz ehrlich, Tizza, also ich glaube, ich habe viele Zahlen verdrängt. Ne?
Ja.
Also ich habe immer gedacht, das wäre ein ganzes Jahr gewesen, aber ich glaube, es waren nur 7 Monate im Ende.
Also in kürzester Zeit.
Ja.
Von jetzt auf gleich auch.
Ja. Ja.
In der Situation zu sein.
Weil der Tumor halt so groß war. Der Tumor war 13 cm groß, also der war wirklich schon extrem groß. Es war ja ein Lymphknoten quasi, der ja normalerweise sehr klein ist. Der war dann 13 Zentimeter groß und ja, den haben sie dann mit allem beschossen, was möglich war.
Haben sie den Tumor denn bekämpfen können?
Nein, sie haben ihn verkleinern können. Das Problem ist, dass sie auch eine Untersuchung mit, also es nennt sich PET-CT, das wird mit Radioaktivität gemacht. Dadurch, dass ich aber bestrahlt worden bin vorher, konnten sie keine 100%ige Aussage treffen, was mich eigentlich verwirrt hat, warum sie diese Untersuchung überhaupt gemacht haben, weil das ist schon eine Nummer, so eine radioaktive Untersuchung. Und ja, letztendlich konnten sie keine 100%ige Diagnose geben, ob jetzt der Tumor zwar als Tumor noch vorhanden ist, aber ob er noch Krebsaktivitäten hat. Also das weiß ich bis heute nicht. Ist mir aber auch egal.
Das heißt, wie lebst du heute?
Anfänglich habe ich ja diese CT-MRT-Untersuchung in gewissen Abständen gemacht. Und jedes Mal, wenn sie gemacht worden ist, bin ich 7, 8, 9 Mal gestochen worden. Sie sind nirgendwo in keine Ader mehr reingekommen, um irgendwo diesen Zugang zu legen. Und ich war mit den Nerven runter. Ich konnte das einfach nicht mehr ertragen. Es war immer bevor das passierte, eine Nacht war schlimm. Dann, wenn es passierte, wenn sie es gemacht haben, war schlimm. Und die Zeit danach war natürlich, wart auf die Diagnose, war auch schlimm. Und irgendwann habe ich mir gesagt, nein. Das mache ich nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Also es liegt in Gottes Hand und ich will das einfach nicht mehr. Und seitdem geht es mir auch besser.
Du sagst, ich weiß gerade nicht, was der Stand ist, das ist mir auch egal. Hast du Angst?
Manchmal, aber nur der erste Gedanke ist Angst. Und dann weiß ich, Gott hilft mir.
Wie erlebst du Gott? Wie ist er zu dir und mit dir?
Gut, er liebt mich. Ich bin ein geliebtes Kind, ein geschätztes Kind und ich fühle mich aufgehoben.
Du gehst arbeiten?
Ja. Vollzeit?
Vollzeit?
Ja.
Du lebst mit deiner Familie, du lebst deinen Alltag. Wie können wir uns deinen Alltag vorstellen?
Ganz normal. Ganz normal. Also gar nicht, dass es eine Einschränkung in irgendeiner Form gäbe.
Ja.
Ich bin belastbar, wie auch vorher. Vielleicht, naja, nicht ganz so wie vorher. Also das hat aber einfach auch was mit den Jahren zu tun, die man älter geworden ist. Also ja.
Du sagst, es gab diesen Punkt, da hast du das Vertrauen verloren, gerade nach dieser einen Untersuchung. Das Vertrauen ins Krankenhaus oder auch in die Ärzte, vielleicht sogar auch in die Medizin, weil viele Menschen vertrauen ja gerade auf Ärzte, gerade auf den Fortschritt der Medizin. Wie ist deine Perspektive heute?
Also das ist jetzt eine persönliche Situation gewesen, aber dennoch glaube ich, dass in der Krebsforschung man ja schon viel erreicht hat. Und ich weiß, dass viele Menschen geheilt worden sind und wahrscheinlich ist das ja auch ein Teil, vielleicht bin ich ja auch geheilt, ne? Also es ist ja nicht so, dass ich denke, dass da gar nichts passiert ist, nur weil die Größe des Tumors ja jetzt nur unwesentlich kleiner geworden ist zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn das letzte Mal habe untersuchen lassen. Mein Vertrauen ist dadurch geschädigt worden, dass vielleicht überlastete Ärzte nicht genügend Zeit genommen haben, sich empathisch in meine Situation hineinzuversetzen. Das ist vielleicht das allgemeine Problem. Aber dennoch würde ich ja sagen, dass wir hier eine Menge Möglichkeiten haben. Es ist nicht so, dass ich denke, die Medizin ist gar nichts wert, um Himmels Willen. Also gar nicht. So denke ich nicht. Aber ich für mich habe gemerkt, mein Vertrauen basiert komplett auf Gott und auf seine Liebe. Und er hat mir die Stärke gegeben, diese Entscheidung zu treffen. Die habe ich ja nicht über Nacht getroffen, sondern die habe ich in vielen Gebeten getroffen. Und ja, und ich denke, dass auch viele in meinem Umfeld gar nicht zu meinen Entscheidungen stehen. Aber sie respektieren und akzeptieren. Und ich kann jeden nur ermutigen, eine eigene Entscheidung, ein eigenes Bauchgefühl zu entwickeln in der Situation.
Du hast Menschen, die dir lieb und wichtig sind. Du hast Menschen, denen du lieb und wichtig bist. Deine Family, beste Freunde. Wie nehmen sie das wahr? Was sagen sie dir?
Also meine Familie, ich habe auch nochmal extra meine Kinder explizit danach gefragt, wie die Situation für sie war. Natürlich hatten die große Angst, die Diagnose Krebs. Das ist ja in der Gesellschaft vielleicht auch häufig so, Krebs gleich Tod, Punkt. Aber das kann man sagen, das ist nicht so. Eine Krebsdiagnose ist kein Todesurteil. Und das ist ja zunächst mal erstmal eine ganz wichtige Information. Natürlich ist das eine Herausforderung und das Leben verändert sich, aber es ist keine Diagnose, die direkt zum Tod führt. So viele Menschen, die jahrelang mit so einer Diagnose durch die Gegend laufen. Meine Mutter hat 25 Jahre mit einem Krebs im Körper gelebt. Sehr gut und ohne Einschränkungen. Also von daher würde ich sagen, ist viel Hoffnung in der Sache. Und außerdem passieren viele Wunder.
Was sind für dich Wunder, die du erlebst?
Kurz nach meiner Krebserkrankung habe ich tatsächlich nochmal einen tollen Mann kennengelernt, was ich für mein Leben überhaupt gar nicht gedacht habe, dass das nochmal passiert. Und der begleitet jeden Weg, den ich in dieser schweren Zeit jetzt nach der Behandlung auch gegangen bin. Und ich hatte auch nochmal eine Operation danach. Das hat er alles begleitet und ja, steht zu dem, wie ich denke und fühle, unterstützt mich in allen Bereichen.
Also auch nicht alleine zu sein, jeden Tag und in dieser Zeit. Also er hat dich ja mit der Diagnose kennengelernt.
Er hat mich austherapiert kennengelernt, genau.
Was heißt im medizinischen Sinne austherapiert?
Austherapiert bedeutet, dass jetzt in dieser Krebsform keine weitere Chemobehandlung angedacht ist. Und dadurch, dass ich ja keine Nachuntersuchungen mehr gemacht habe, bin ich auch nicht in irgendwelchen Nachstudien nochmal reingekommen, ne, wo man sagen könnte, ja, da gäbe es noch Möglichkeiten, den Krebs nochmal mit einer anderen Form der Chemo zu behandeln. Also ich habe mich dagegen entschieden, eine weitere Chemo zu machen. Das hat aber andere Gründe. Da ich eine Fettleber habe, war mir die Wahrscheinlichkeit, irgendwo an anderen Dingen zu erkranken, ich will nicht sagen sterben, also den Tod sehe ich eigentlich nicht. Deswegen habe ich einfach Abstand davon genommen. Und ich habe mir gedacht, wenn Gott Wunder vollbringen kann, dann wird er das auch tun.
Was gibt dir Hoffnung, jeden Tag zu leben? Oder auch anders ausgedrückt, ist jeden Tag, den du lebst, für dich ein Wunder und auch ein Ausdruck davon, dass Gott es gut mit dir meint.
Definitiv. Definitiv ist jeder Tag, den ich lebe, den ich ohne Einschränkungen, ohne Schmerzen lebe, ein Wunder für mich und ein Geschenk.
Und es kann ja sein, dass Menschen gerade zuhören, deren Angehöriger oder Angehörige oder vielleicht auch selbst eine Diagnose bekommen haben, eine schwere Diagnose. Das kannst du sicherlich total nachempfinden. An uns gerichtet, die wir es vielleicht noch nicht erlebt haben. Was tut gut? Was sind Gesten oder Worte, was gut tut?
Da sein und ja, schauen, was für denjenigen, was ihm gut tut. Spaziergänge, Gespräche, ja, sowas. Einfach nur zuhören. Es ist gar nicht so, dass man, sage ich mal, unbedingt irgendwelche Ratschläge braucht, ne? Das ist gar nicht wichtig. Zuhören. Weil in so einer Diagnose kommen einem ja die komischsten Ideen in den Kopf oder überhaupt Gedanken. Ne? Also es verändert schon viel im Leben.
Gibt es etwas, was für dich stärker ist als der Tod?
Natürlich. Also in meinem Glauben bestärkt bin ich der Meinung, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Und der Tod macht mir überhaupt gar keine Angst. Der Gedanke, der mir vielleicht ein bisschen im ersten Moment Angst macht, aber wie gesagt, der erste Gedanke, für den kann man nichts. Da zitiere ich unseren Seniorpastor Friedhelm Holthüß. Aber der zweite ist immer, mein Leben liegt in Gottes Hand und er wird das tun, was er für mich tun kann. Und darauf vertraue ich und das hat mich begleitet mein Leben lang.
Und was gibt dir Kraft, weiter zu glauben mit einer Diagnose?
Diese Frage stellt sich so mir gar nicht, weil ich empfinde das ja jetzt nicht irgendwie als Bestrafung oder irgendwas, dass ich an Krebs erkrankt bin. Also ganz im Gegenteil, vielleicht ist das auch eine Form von Wachrütteln gewesen. Also ich habe eine Zeit durchlaufen, die war vielleicht nicht immer schön, aber ich habe in dieser Zeit nicht gearbeitet. Das war zum Beispiel auch eine Zeit, in der ich viel Freizeit hatte und ganz viele tolle Sachen erlebt habe, viel spazieren gegangen bin. Und es ist mir sehr gut gegangen in der ganzen Phase. Ich kann dem nicht so viel Negatives abgewinnen, außer dieses Wort, das Krebs bedeutet. Und also alles andere ist ein mega Erfahrungsschatz gewesen.
Ja, das stimmt, das kann sein, weil Krebs so ein Schreckenswort ist für uns Menschen. Was denkst du, woran liegt das, dass wir da manchmal uns auch schwer tun oder nicht so sprachfähig oder handlungsfähig sind, wenn wir erfahren, dass jemand Nahestehendes daran erkrankt ist und Berührungsängste haben, mit ihm umzugehen in unserer Gesellschaft?
Also ich glaube, dass auch jemand, der an einer, nicht nur Krebserkrankung, generell an einer schwereren Erkrankung erkrankt ist, ja, vielleicht vielen Menschen auch die positive Einstellung zum Leben. Ja, also dieses, meine Krankheit macht ja jetzt nicht alles aus. Ja, ich bin ja immer noch Gottes geliebtes Kind und ich bin glücklich zu leben und ich bin dankbar für so viele Dinge, sodass mein Alltag ja nicht nur von Leid und Kummer geprägt ist, ganz im Gegenteil, von Fröhlichkeit und von Lachen. Also ich persönlich denke mir, dass es einfach wichtig ist, die Menschen auch nicht so abzuschrecken, die da kommen wollen und mit einem Gespräche führen wollen und dass, wenn man dann in einer Tour negativ ist, das ist vielleicht für andere, und das habe ich total verstanden, da ich ja nun selber auch mit Menschen arbeite, die mehrfach erkrankt sind, dass es manchmal wirklich Leute abschreckt. Ne? Man möchte nicht dauernd nur in so einen Trübsal reinkommen. Das macht man nicht so häufig und nicht so gerne. Und das war mir halt einfach wichtig, dass alle Menschen, die dann in dieser Phase mit mir zu tun haben, dass sie du kommst da ja ganz gut mit zurecht. Ja, also ich will mir doch von so einer Krankheit einen Tag nicht versauen lassen. Ne? Also das geht nicht. Das wollte ich nicht.
Wenn wir ganz im Heute sind, welches Wort zählt für dich heute?
Vertrauen. Ja, Vertrauen. Ich vertraue, dass Gott den besten Weg für mich hat und dass das schon irgendwie gut geht.
Oft ist es ja so, dass wir ganz schnell definieren, die ist geschieden, die ist Single, die ist arbeitslos, die lebt vom Bürgergeld, die ist Gründerin, der ist Unternehmer, was auch immer. Mhm. Oder eben auch, der Mensch ist an Krebs erkrankt. Und du bist Claudia. Du bist Claudia ohne diesen Zusatz. Was macht dich als Claudia aus? Ohne eine Definitionsbeschreibung.
Also ich glaube, dass mich beruflich, im beruflichen Kontext viele einfach ja hoffentlich als fröhlich wahrnehmen, als jemand, der kollegial ist, im privaten Kontext, als gute Freundin und zugewandt. Ja, und das, was all die Menschen, die um mich herum sind, auch wissen, dass ich stark im Glauben bin und dass mich davon auch nichts abbringen kann.
Danke, Claudia. Das ist das, was ich wirklich auch hier sehe und spüre, wenn ich dir gegenüber sitze, dass es wirklich mehr ist als Worte und dass du wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu erzählen hast, weil wirklich das Herz übersprudelt von deiner Gewissheit, dass Gott da ist und für dich ist und du in seiner Hand bist. Und dir möchte ich sagen, wenn dich dein Herz heute erschüttert hat, oder etwas in dir so aufgewühlt wurde, dass du es nicht für dich behalten möchtest, dann melde dich sehr, sehr gerne bei uns. Denn du bist nicht allein. Es gibt Hoffnung. Du bist uns ganz willkommen. Wir freuen uns auf dich. Claudia, Was möchtest du noch sagen?
Ja, ich hatte den Eindruck, dass wir vielleicht ein bisschen zu ernst geworden sind und möchte einfach nochmal sagen, dass das eigentlich nicht mein Typus entspricht. Eigentlich bin ich ein sehr fröhlicher Mensch und das Thema ist vielleicht eins, was man auch gut gerne verdrängt. Und ich glaube, das klappt ganz gut mit dem Verdrängen bei mir. Also das macht nicht meinen Tag mehr aus. Ne? Und es geht mir, wie gesagt, körperlich gut und das ist einfach... Ja, das macht es halt aus. Ne? Das Gute am Krebs, wenn man sagen kann, dass es was Gutes daran gibt, ist nicht so wie bei orthopädischen Erkrankungen. Man hat keinen Schmerz, einen dauerhaften Schmerz oder irgendwie. Ja, da ist irgendwo was Unvorhersehbares im Körper und ja. Also ich glaube, man hat viel Zeit darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist im Leben. Na, dieses Ganze, brauche ich noch ein besseres Auto oder ja, muss ich mich mit irgendwem vergleichen, weil du das vorhin auch so gesagt hast, wer bin ich? Also bin ich Hartz-IV-Empfänger beziehungsweise heute Bürgergeld-Empfänger oder bin ich Arzt oder dies oder das? Ich finde, in erster Linie zählt, sei Mensch. Sei ein Mensch. Ne? Wer das gesagt hat, ich hoffe, dass das viele wissen. Ne? Marcel Reich war es doch, ne? Also insofern finde ich es total wichtig, sei Mensch und sehe die anderen Menschen. Geh nicht einfach an jemanden vorbei, der dich um Geld bittet. Für einen am Tag solltest du wenigstens Geld übrig haben. Denn auch wenn wir weniger Geld haben, haben wir immer noch einen Überfluss. Und wenn es nur ein paar Cent sind, wie jeder, der ein paar Cent gibt, kann auch einem Menschen helfen. Und jeder, der an einen denkt, dann ist fast an jeden gedacht.
Danke. Und ihr lieben Menschen, die ihr da draußen hört und liebt, alles Liebe, Gottes Segen. Tschüss. Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Tabea. Sie weiß, was es bedeutet, wenn Menschen Hunger haben und wie es ist, für zahlreiche Menschen zu kochen. Tag aus, Tag ein. Guten Appetit. Es lohnt sich.